Also der, der heute Leber und Bauchspeicheldrüse operiert, ist vielleicht nicht mehr der Spezialist beim Leistenbruch und umgekehrt.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Chirurgie ein. Ein Fachgebiet, das sich rasant weiterentwickelt. Roboterassistierte Eingriffe, personalisierte OP-Methoden und KI-gestützte Diagnostik revolutionieren den OP-Saal. Doch wohin geht die Reise? Welche Technologien setzen sich durch? Und wie verändert sich die Rolle der Chirurginnen und Chirurgen? Zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Chirurgen Professor Dr. Albert Tuchmann bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Schönen Nachmittag.
Sie sind Facharzt für Chirurgie. Heute sind Sie allerdings auch als Repräsentant der Österreichischen Gesellschaft der Chirurgie bei uns zu Gast. Dort sind Sie seit vielen Jahren im Vorstand tätig und zurzeit Generalsekretär der Gesellschaft. Bevor wir genauer in die Welt der Chirurgie und auch in die Zukunft der Chirurgie eintauchen, würde ich gerne mit einem kurzen Faktencheck zu einem Ihrer Spezialthemen, nämlich den Gallensteinen, starten. Denn das ist ein Thema, das doch viele Leute irgendwann im Leben betrifft. Und wie bei vielen anderen medizinischen Themen kommt es dann auch zur Entstehung von Mythen rund um diese Erkrankung. Ich habe ein paar häufige Mythen gesammelt. Ich werde die vorlesen und würde Sie bitten, mit einer kurzen Antwort ein bis maximal zwei Sätze zu antworten, ob diese Mythen so stimmen oder nicht. Fangen wir an. Mythos 1. Wer Gallensteine hat, muss sofort operiert werden.
Nein, stimmt nicht. Nur für Operationen, die sofort oder innerhalb von 24 Stunden geschehen sollen, kommt nur die akute Gallenblasenentzündung in Frage.
Mythos 2. Gallensteine kann man mit Hausmitteln oder Medikamenten auflösen.
Kann man nicht, beziehungsweise Methoden der Auflösung gelten als veraltet.
Mythos 3. Gallenblasen-OPs sind riskant und haben viele Nebenwirkungen.
Sind nicht, sie haben keine Nebenwirkungen und die Sterblichkeit liegt unter 0,1 Promille.
Mythos 4. Nach einer Gallenblasenentfernung kann man kein Fett mehr essen.
Stimmt nicht, nach Gallenblasenentfernung kann man sich normal ernähren.
Und letzter Mythos. Stress kann Gallensteine verursachen.
Stimmt nicht.
Gut. Vielen Dank für die Antworten. Damit haben wir vielleicht eine oder andere Unsicherheit zum Thema Gallensteine auflösen können. Gehen wir nun weg von den Gallensteinen hin zu einem allgemeineren Thema, und zwar den Fortschritten in der Chirurgie in den letzten Jahren. Über die Zeit Ihrer Laufbahn als Chirurg, welche technologischen Entwicklungen haben Ihre Arbeit denn am meisten verändert?
Ich überblicke die Chirurgie seit etwa 50 Jahren. Eine Zeit, zu der Ultraschall Diagnostik am Anfang stand, zu der es Koloskopie und Gastroskopie kaum gegeben hat. Von einer laparoskopischen Chirurgie war damals keine Rede. Die großen Fortschritte der Chirurgie liegen in der Einführung der laparoskopischen Chirurgie, in der Verbesserung der Narkose und der Intensivbehandlung, in flankierenden medikamentösen Methoden und vielen anderen Bereichen mehr.
Der Chirurgie stehen in Österreich modernste Ansätze und Gerätschaften zur Verfügung. Ich denke da zum Beispiel an den Da Vinci-Roboter. Mit einem solchen Roboter wurde 2023 an der Med-Uni Wien die erste roboterassistierte Nierentransplantation in Österreich durchgeführt. Inzwischen besitzt das AKH drei solcher Roboter. Werden diese Maschinen von Chirurginnen und Chirurgen in irgendeiner Weise als Konkurrenz empfunden?
Das ist richtig, die Roboterchirurgie hat sich in den letzten zwei Jahren sehr stark entwickelt. Gab es vor 5, 6 Jahren noch etwa 10 Systeme, gibt es jetzt etwa zwischen 30 und 40 in ganz Österreich. Die Roboterchirurgie ist eine Verfeinerung der laparoskopischen, der minimalinvasiven Chirurgie, ist aber eine Chirurgie, die nach wie vor vom Operateur, von der Operateurin durchgeführt wird. Also nicht von einer Maschine, und das ist ganz wichtig zu betonen.
Solche Roboter sind auch eine große finanzielle Investition. Zahlen sich die Geräte in der Anschaffung aus? Kann man das so sagen?
Ein Robotersystem kostet etwa 1,5 Millionen Euro. Die Frage, ob sich das auszahlt, wird man vielleicht in 10 Jahren sehen. Im Moment ist es so, dass die Teuerung doch im Vordergrund steht. Und für die nächsten Jahre wage ich vorauszusehen, dass einfache laparoskopische Operationen mit der herkömmlichen laparoskopischen Technik genauso gut und sicher durchzuführen sind wie mit der robotischen. Große Vorteile gibt es überall dort, wo der Eingriff komplex ist, das heißt, wo viel genäht werden muss.
Nicht nur Roboter, auch die künstliche Intelligenz verändert die Medizin derzeit. In vielen medizinischen Fächern, man denke an die Radiologie oder auch die interne Medizin, hat die KI bereits voll eingeschlagen. Wie groß ist denn die Auswirkung derzeit auf die Chirurgie?
Sie haben das Stichwort schon genannt, Radiologie. Das heißt, in der Diagnostik ist die künstliche Intelligenz eine absolute Neuheit und vielleicht auch eine Verbesserung der Qualität der Diagnosen, maßgeblich in Radiologie, also bei Röntgenbildern, Ultraschallen, Magnetresonanz, Computertomographie und ebenso in der Pathologie, das heißt bei der feingeweblichen mikroskopischen Untersuchung von herausgenommenem menschlichem Gewebe. Nicht dort kann man anhand von tausenden Datensätzen ein aktuell zur Diagnose anstehendes Bild oder einen histologischen Schnitt mit diesen Datensätzen vergleichen und bekommt eine bessere und sichere Diagnose als durch einen einzelnen Menschen, also durch einen einzelnen Pathologen oder Röntgenologen.
Und können Sie abschätzen, in nächster Zukunft, inwieweit die KI dann doch noch vielleicht ein breiteres Feld der Chirurgie betrifft?
Es wird um sich greifen, aber in erster Linie in der Diagnostik. Und Chirurgie braucht natürlich eine klare und sichere Diagnose.
In Anbetracht all der technologischen Veränderungen, haben die jungen Chirurginnen und Chirurgen heutzutage dieselbe Chance, chirurgische Erfahrungen zu sammeln? Oder sind es durch diese technologischen Fortschritte andere Erfahrungen, die sie sammeln? Und da gleich noch dazu. Wie wichtig sind denn die Erfahrungen von früher, aus einer Zeit, wie Sie gesagt haben, vor Robotern, vor der KI? Können diese Erfahrungen heutzutage überhaupt noch so weitergegeben werden?
Sie haben einen wunden Punkt angesprochen. Können wir das heute noch? Und dieses Können ist leider gebunden an das Arbeitszeitgesetz. Zu meiner Zeit, als ich ausgebildet wurde, hatte die Woche 80 Stunden oder einmal 70 oder einmal vielleicht 85. Jetzt ist man an Arbeitszeit gebunden und da muss sich die Ausbildung etwas einfallen lassen, um die Leute noch entsprechender auszubilden. Und dann gibt's natürlich noch einen Punkt, das ist der Fortschritt in der Medizin und die Methodenvielfalt. Nicht früher gab es meist für eine Krankheit nur eine einzige Therapie oder eine einzige Operation und jetzt gibt's für jede Diagnose, auch für einfache Erkrankungen wie Leistenbrüche oder Hämorrhoiden, verschiedene Operationsmethoden. Alles zum Wohle des Patienten, der Patientin. Aber wie gesagt, die Methoden müssen auch erlernt werden.
Sie haben die Ausbildung gerade angesprochen. Das Jahr 2025 möchte die Gesellschaft nutzen und sozusagen das Jahr der chirurgischen Fortbildung ausrufen. Was sind denn die größten Herausforderungen? Sie haben eben gerade die reduzierte Arbeitszeit erwähnt. Gibt es noch weitere Probleme, nennen wir es so, in der aktuellen chirurgischen Ausbildung?
Selbstverständlich. Es kann nicht mehr jede Abteilung oder jede Klinik das gesamte Spektrum der Chirurgie in einer richtigen Größenordnung und Qualität anbieten. Das ist ein großes Problem. Also wenn jemand umfassend ausgebildet werden will, so muss er mehr Zeit aufwenden, als die Ausbildungszeit abverlangt. Er muss wahrscheinlich auch rotieren zwischen Spitälern. Auch das ist nicht einfach. Und er braucht natürlich auch engagierte Lehrer. Was aber die Ausbildung erleichtert, sind die Hilfsmittel, die es heute gibt. Also es gibt ein YouTube, es gibt online alle möglichen Formate, wo man Chirurgie erlernen kann. Es gibt eine Fülle von Kongressen und Präsentveranstaltungen, wo man auch andere Kollegen, Kolleginnen trifft und sich austauschen kann. Also etwas, was es vor 30, 40 Jahren nicht in dieser Menge und Qualität gegeben hat.
Was bietet denn die Gesellschaft genau an in diesem Bereich? Gibt es da Förderprogramme für Personen, die eben rotieren möchten und verschiedenste Praxen ausüben möchten?
Die Österreichische Gesellschaft für Chirurgie hat ja, wenn Sie so wollen, ein eigenes Ministerium für Fortbildung und eines für Ausbildung, die sich intensiv damit auseinandersetzt, alles in Zusammenarbeit mit dem Präsidium, also mit Präsident und Generalsekretär. Die Österreichische Gesellschaft für Chirurgie bietet Fortbildungsveranstaltungen selbst an und sie steht auch nicht an, andere Fortbildungsveranstaltungen zu empfehlen. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich von der Medizinindustrie gesponserte Fortbildungen. Also die Fülle an Veranstaltungen ist da. Die Frage ist nur, ob die Botschaft ankommt und ob die Kollegen, Kolleginnen diese Ausbildungen wahrnehmen, die sie selbstverständlich in ihrer Freizeit machen müssen. Ganz wichtig ist der Standort, das heißt das Krankenhaus, die Klinik, in der der Chirurg, die Chirurgin ausgebildet wird. Dort bedarf es eines engagierten Chefs, engagierter Ausbildungsbeauftragter und natürlich auch ein Patientengut, an dem man lernen kann.
Wie sieht es denn aus? Kommen genug junge MedizinerInnen nach in den Bereich der Chirurgie? Gibt es genug Interesse?
Es gibt genug Interesse. Allerdings ist das Interesse schon allein dadurch dezimiert, dass es so viele Sonderfächer gibt. Es gibt ja nicht nur Chirurgie und innere Medizin, sondern es gibt verschiedene andere chirurgische Fächer, die alle selbstständig sind, wie Herzchirurgie, plastische Chirurgie, Gefäßchirurgie, natürlich auch Orthopädie, auch Gynäkologie ist ein operatives Fach, auch die HNO, die Urologie. Also jemand, der interessiert ist, Operationen als Teil seiner Tätigkeit zu sehen, kann zwischen zahlreichen operativen Fächern wählen.
Kommen wir jetzt zum größten österreichischen Chirurgenkongress, der ÖCK, dieses Jahr der 66. Steht dieses Jahr unter dem Motto Chirurgie im demografischen Wandel. Damit rückt die Gesellschaft ein Thema in den Vordergrund, das uns künftig in Österreich in vielen Bereichen auch außerhalb der Medizin beschäftigen wird. Warum wurde dieses Thema genau jetzt gewählt und welche konkreten Herausforderungen bringt die Überalterung der Gesellschaft für die Chirurgie mit sich?
Ja, die beginnen wir bei der Überalterung. Das ist natürlich eine Herausforderung. Menschen werden immer älter, wobei in Österreich ja immer wieder diskutiert wird, dass sie zwar älter werden, aber nicht deswegen später krank werden, sondern viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ihres hohen Alters mit Krankheiten verbringen müssen. Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Genauso wie die chirurgische Behandlung dem Patienten, also auch seinem Alter, seinem biologischen Alter angepasst werden muss. Also die Risikoabschätzung spielt eine enorme Rolle in der Chirurgie.
Heutzutage, haben Sie ja schon gesagt, ist es in der Chirurgie so, dass es einfach so viele Unterbereiche gibt und nicht mehr jeder Spezialist für alles sein kann. Seit wann ist es so? Ist das so akzeptiert von den Kolleginnen und Kollegen?
Ich würde das so sagen, etwa im Lauf der letzten 20 Jahre hat sich die Chirurgie weitgehend spezialisiert. Also der, der heute Leber- und Bauchspeicheldrüse operiert, ist vielleicht nicht mehr der Spezialist beim Leistenbruch und umgekehrt. Spezialisierung ist auch ein Wegbereiter für die Qualität in der Chirurgie.
Mit Blick auf den Personalmangel und Ressourcenknappheit auch in den Spitälern. Ist die Gesellschaft der Chirurgie daran interessiert, kleinere chirurgische Eingriffe im niedergelassenen Bereich zu ermöglichen? Und wenn ja, welche Eingriffe könnten theoretisch ausgelagert werden?
Das ist schon sehr eine gesundheitspolitische Frage. Die Österreichische Gesellschaft für Chirurgie, sage ich immer, entzieht sich nicht der gesundheitspolitischen Verantwortung. Spitäler haben es sich in den letzten Jahren zur Gewohnheit gemacht, kleine Operationen in Lokalanästhesie überhaupt nicht mehr anzubieten. Nicht, das hat zur Folge, dass es hier möglicherweise ein Ausbildungsmanko gibt. Der heranwachsende Chirurg, Chirurgin muss ja klein beginnen, also bei kleinen Eingriffen. Er muss diese auch können. Diese Eingriffe in den niedergelassenen Bereich zu verlagern, ist fast unmöglich, weil Chirurgen, Chirurginnen das einfach nicht mehr anbieten, nämlich nicht zu den Krankenkassentarifen. Also man kann es sicher auslagern, man könnte es auch im Spital in ambulanten Einheiten machen, nur ist das alles eine Frage vom Angebot, also nicht der Nachfrage, sondern vom Angebot.
Weil wir jetzt schon beim Thema Gesundheitspolitik sind. Die Gesellschaft der Chirurgie setzt sich für Zentralisierung und Mindestmengen in der Chirurgie ein. Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Gesundheitspolitik in Österreich richten könnten, was wäre das dringendste Anliegen der Gesellschaft für die kommenden Jahre?
Sie haben Zentralisierung und Mindestmengen schon angesprochen. Das ist ein Problem, das ist ein Thema. Allerdings wollen wir ja Qualität in der Chirurgie. Die hängt nicht nur von den Mindestmengen ab, gerade bei Hochrisikoeingriffen, sondern selbstverständlich auch von der Struktur des Krankenhauses, dass es technische Fächer wie Labor, Intensivstation, Endoskopie rund um die Uhr anbietet, um bei Großeingriffen und Komplikationen jederzeit Hand anlegen zu können. Ein persönlicher Wunsch wird sich von Seiten der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie nicht auf irgendein Einzelsegment richten, wie zum Beispiel Mindestmengenzentralisierung, sondern der Wunsch wäre eigentlich, die Politik möge sich ein bisschen bei Österreichischer Gesellschaft für Chirurgie erkundigen, wie sie handelt.
Herr Professor Tuchmann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.